Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Seit einigen Jahren ist die naturbezogene Spiritualität auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen praktizieren pagane Rituale, bezeichnen sich als Schamanen, als Druiden, Magier oder eben als Witches, also moderne Hexen. Und ich habe jetzt das seltene Vergnügen, mit einer solchen modernen Hexe und Druidin zu sprechen. Sinmara bezeichnet sich selbst als freifliegende Hexe. Und darüber, was das ist, ob sie wirklich zaubern kann und welche Rolle die Natur in all dem spielt, kann ich mich jetzt mit ihr unterhalten. Sinmara, wie wird man denn eigentlich zur Hexe?
Also Hexe ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung, ist ja in keinster Weise irgendwie geschützt. Da gibt es auch keine Leute mit Ausbildung, da gibt es jetzt kein Diplom dafür. Das ist mehr eine Selbstbezeichnung für einen naturspirituellen Pfad. Und Hexe ist halt mit bestimmten Bedeutungen auch neuzeitlich gefüllt. Also das sind nicht nur Frauen, sondern halt Personen, die sich mit Magie aktiv beschäftigen und ihren individuellen naturspirituellen Pfad suchen.
Sie sind ja das, was man eine freifliegende Hexe nennt, in Hexenkreisen zumindest. Was genau heißt denn das?
Also freifliegend ist der Unterschied zur Zugehörigkeit zum Beispiel zu initiatorischen Richtungen wie Wicca. Wicca ist eine Form des Hexenkultes, der von Gerald Gardner entwickelt wurde. Gibt es also auch noch verschiedene Unterrichtungen. Also es gibt auch noch den Weg des alexandrinischen Wicca beziehungsweise Alexandrian Witchcraft, die von Alexanders entwickelt wurden. Das sind alles Richtungen, die auch eine Initiation, also eine Einweihung durch hohe Priester oder hohe Priesterinnen in diesen Pfad erfordern und eine bestimmte Zugehörigkeit. Also da hat man dann auch bestimmte Grade und wird ausgebildet tatsächlich innerhalb dieser Richtung. Und die haben ein relativ klar umschriebenes System. Also einmal, wie man da reinkommt und auch welche Dinge praktiziert werden. Und freifliegend sind all die, die nicht zu so einer bestimmten Richtung gehören, sondern einfach sagen, ich habe hier meinen eigenen Pfad, ich lasse mich nicht initiieren oder folge einem ganz bestimmten Muster, sondern ich habe meine ganz eigene Form zusammengestellt und gemacht und bin halt nicht initiiert in einen dieser Pfade.
Und wie sieht diese ganz eigene zusammengestellte Form bei Ihnen zum Beispiel aus? Also wie muss man sich Ihren Alltag, das Praktizieren als Hexe vorstellen?
Also so wie auch andere religiöse Menschen ihren Alltag leben. Also ich habe ein ganz normales Berufsleben, was ich habe. Aber naturspirituell zu leben heißt auch mit dem, was in der Natur gerade passiert, zu leben. Also heute haben wir zum Beispiel hier in Berlin wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Ich habe jetzt hier gerade unten auf der Wiese die Schneeglöckchen bewundert, die rauskommen. Also bewusst damit zu leben und das auch wahrzunehmen, nicht nur als es ist ja hübsch, sondern jetzt kommt die Zeit, wo die Energie wieder aufsteigt, wo auch Rituale im Freien durchgeführt werden können, wo man mit diesem Wachstum etwas bewirken kann. Das heißt also, es ist ein bewussteres Leben mit dem Ablauf der Natur, mit diesem Zyklus. Also naturspirituelles Denken ist eher zyklisch. Und was das im Alltag macht, heißt, unsere Feste, die wir regelmäßig alle paar Wochen feiern, gehen an diesem Jahreszyklus lang und beginnen auch immer wieder. Ja, also es ist kein lineares Denken, sondern eher ein zyklisches. Und was bedeutet das noch? Ja, ich mache Rituale mit anderen, aber auch allein. Da gehören auch Meditationen dazu. Ganz ähnlich, wie es wahrscheinlich Leute, die Buddhismus praktizieren, auch tun würden. Also Meditationssitzungen, Nachdenken, Räuchern. Also für mich, was so ein Missverständnis oft ist, Hexen hätten irgendwo immer ein Geschäft zu laufen und würden irgendwelchen Leuten irgendwelche Zauber verkaufen oder für andere etwas machen. Das mache ich explizit nicht. Das machen auch die meisten Hexen nicht. Die praktizieren für sich ihre eigene Spiritualität. Vielleicht noch mit Freunden oder in einer Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen. Man kann bei mir keine Tränke kaufen oder irgendwelche besprochenen Kristalle. Und da ist auch so diese dünne Wand eben hin zu Scharlatanen und Geschäftemachern, die sich natürlich auch Hexen und Magier nennen.
Also ich nehme mit, Sie haben keinen Hexenzaubershop sozusagen. Und trotzdem ist ja der Begriff Magie jetzt schon öfter gefallen. Ich frage jetzt mal so ganz naiv, was heißt denn das? Können Sie zaubern?
Sie können es auch.
Okay.
Also, im Grunde genommen, jeder Mensch kann das. Also ganz einfach, es gibt bei Magie gibt's viele verschiedene Denkmodelle, was Magie so sein kann. Ein magischer Vorgang, den wir alle machen, ist, wenn ich jemand eine Freude machen will, überlege ich, was könnte der Person Freude machen? Also welcher Gegenstand zum Beispiel oder welche Aktion? Und dann bringt man halt Blumen mit oder eine Schachtel Pralinen oder man überlegt sich irgendwas, was in die Hobbysammlung von jemand passt. Und was mache ich da eigentlich? Ich habe eine Intention, ich will einer Person Freude machen. Ich besorge einen Gegenstand, der mit dieser Intention quasi besorgt und aufgeladen ist. Und ich verwandle das Leben dieses Menschen, der das bekommt, hoffentlich in etwas Besseres. Das heißt also einen Normalzustand in Freude, in Lächeln oder gar mehr. Und das ist schon ein magischer Vorgang. Das heißt also, Magie ist mit Intention, mit Wille und Ausrichtung, Dinge zu tun, die die Wirklichkeit ändern. Das kann man jetzt auf einer psychologischen Ebene betrachten. Man kann natürlich, wenn man jetzt ein religiöser Mensch ist, auch noch die Hilfe von Göttern, Göttinnen und allen möglichen Wesenheiten dazu holen. Aber da ist halt immer die Grenze. Ich kann es psychologisch erklären, was in Religionen passiert. Und ich kann natürlich auch annehmen, es gäbe Wesenheiten, die außerhalb meiner selbst existieren. Das ist in jeder Religion so, nicht? Also was ist das Kerzeanzünden in der katholischen Kirche? Mhm. Es ist ein magischer Akt.
Ich bin fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich sag mal, jemandem eine Freude machen mit einem Geschenk, das man sich gut überlegt hat, ja. das war jetzt nicht das, was ich mir jetzt unbedingt unter Zauberei vorgestellt habe, sondern wie Sie sagen, das klingt fast schon eher nach Intention und eigentlich Psychologie und nicht so sehr übernatürlich, was man, glaube ich, ja mit dem Zaubern auch so verbindet. Mhm. Hat das für Sie denn diese Dimension, dass da vielleicht auch übernatürliche Mächte irgendwie angerufen werden?
Was ist übernatürlich? Also gerade für Naturspiritualität gibt es übernatürlich eigentlich nicht. Alles ist Natur. Also klar, ein Unterschied auch zu vielen, was sich mittlerweile im Christentum ausgebreitet hat, also im Kulturchristentum. Hier ist die Spiritualität, das ist irgendeine geistige Welt, die ist jenseits irgendwo. Ne? Also Gottheiten sind jenseits. Und da ist die Natur, das ist Materie. Und für Naturspiritualität ist das genau nicht getrennt. Es ist eine Einheit. Also Natur ist alles. Also auch Götter, Gnome, Geistwesen, was auch immer existiert, existiert innerhalb dieser Natur. Also auch wenn ich eine Gottheit anrufe und diese Gottheit hilft mir, das ist alles Teil der Natur. Also übernatürlich gibt es nicht.
Wenn man jetzt so an die Hexe im Märchen und Geschichten, die wir kennen, denkt, dann taucht ja auch immer dieses Bild der Kräuterhexe auf. Auch das ist ja ganz eng an die Natur angebunden. Also man denkt vielleicht an eine ältere Frau und eine weise Frau, die Kräuter sammelt und damit andere heilt. Ist das auch ein Element ihrer Spiritualität?
Es ist ein Element des Praktischen. Also ich glaube, mit Kräutern kennen sich auch eine ganze Menge Menschen aus, die sich nicht unbedingt Hexen nennen würden. Also es ist ein Teil der Naturspiritualität für mich tatsächlich auch, ich habe hier zwei Balkons und ich pflanze die auch an mit Kräutern, die ich verwende, sowohl zum Kochen als auch zum Räuchern, als auch um einfach etwas über diese Pflanze zu lernen, weil sie irgendeine besondere Bedeutung hat in der Kulturgeschichte oder weil ich sie einfach besser kennenlernen will, als nur in einem Buch über die Pflanze zu lesen. Also schönes Beispiel, versuche seit Jahren immer mal Alraunen zu ziehen. Zu einer kleinen Alraune habe ich es schon mal geschafft, das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wenn ich mehr über eine Pflanze lernen möchte, als in einem Buch zu lesen, dann muss ich diese Pflanze erfahren. Das kann ich im botanischen Garten machen, aber am besten mache ich das, indem ich mich bemühe, wenn die hier wächst, sie groß zu ziehen, zu beobachten, respektvoll zu behandeln, zu gucken, welche Bedingungen braucht sie, ihre Form mir anzugucken und so weiter. Ne? Und ich glaube, so Kräuterwissen ist tatsächlich auch viel Sachwissen und auch viel dieses Kennenlernen und mit diesen Pflanzen in Kontakt kommen, weil das sind Lebewesen und Lebewesen sind Teil der Natur, genau wie ich. Und um ein Lebewesen zu verstehen, muss man es beobachten und mit ihm leben.
Einerseits klingt ja Hexentum, Hexerei so nach uralter Tradition. Und andererseits sind ja viele Schulen der Hexerei, zum Beispiel das Wicca, das schon erwähnt wurde, erst in den 1950er Jahren entstanden. Also was ist das? Ist das uralte Tradition oder ist das eigentlich eher New Age Esoterik?
Beides. Seit die Menschheit besteht, gibt es eine Trennung, also in der Kultur der Menschen. Es gibt die Religion, das ist quasi eingehegte und kontrollierte Magie. Also die sozusagen kontrolliertes System hat mit einer Priesterkaste, die auch ein bisschen unter Kontrolle quasi des jeweiligen Staates, des Königs, des Herrscherhauses steht. Und dann gibt es immer diese unkontrollierte Magie. Die gab es immer schon, auch vor dem Christentum lange, ja, in allen Kulturen. Das sind dann halt die Kräuterkundigen, das sind die Leute, die in der Lage sind oder sich damit beschäftigen, Zukunftsschau zu machen, die auch in Trance gehen, zu denen man hingeht, aber nur wenn es sein muss oder wenn man Lust drauf hat. Da gibt es also ganz, ganz viele Geschichten, dass die immer so ein bisschen am Rand waren, weil diese Art von Magie ist quasi das wilde, unkontrollierte, also nicht in klare Riten gefügte Teil. Und das gab es in der Kultur immer schon. Also die Geschichte des Christentums ist ja auch eine der Kontrolle über religiöse Strukturen. Und das Neuzeitliche ist tatsächlich so, seit quasi es nicht mehr diese Macht gibt, dass eine Religion einen Staat kontrolliert, können natürlich viele verschiedene Religionen nebeneinander existieren und dann entdecken Leute auch alte Spiritualitäten wieder oder beleben die wieder. Dazu kam noch New Age, wie sie schon sagen, so 60er Jahre, Feminismus, die dazu geführt haben, dass die Hexe wieder als ein Sinnbild für die starke Frau, für die eigenständige Frau entdeckt wurde. In den 80er Jahren gab es auch die Demos, fürchtet euch, die Hexen sind wieder da und solche Dinge. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt.
Und gleichzeitig hat es ja auch was von einer sehr essentialistischen Weiblichkeit, oder? Also diese Idee, dass vielleicht auch das Magische auf eine bestimmte Art und Weise weiblich ist. Ist das nicht vielleicht auch eine sehr klare Geschlechtervorstellung, von der wir uns im Feminismus ja eigentlich so ein bisschen wegbewegen?
Das ist in der Tat ein total spannender Prozess, weil natürlich auch gerade so im ganzen Genderfragen man einem Bild der Magie begegnet, was sehr dualistisch ist, also Männlein und Weiblein, ne? Männliche und weibliche Kraft und viel in der Magiegeschichte, auch bis rein in die Geschichte der modernen Hexenbewegung, ist so dualistisch. Es ist tatsächlich eine spannende Sache, wenn man mal dann noch älter in die Historie geht, dass es durchaus diese Vielgeschlechtlichkeit auch in vielen indigenen Kulturen gibt, dass schon im Nordischen zum Beispiel Odin beschimpft worden ist dafür, dass er von einem Weibe die Magie gelernt habe und jetzt ein weibischer Gott wäre. Dass es Darstellungen gibt von Odin in Frauenkleidern, weil er das Cedar lebt, also sozusagen einen weiblichen Teil der Magie. Also diese ganzen Zuschreibungen hat es immer schon gegeben. Und eine Aufgabe, denke ich, der modernen Zeit ist, dass wir ja in allen Dingen im Leben heute über andere Pfade, über mehr Vielfalt, über Eigendefinitionen, individuelle Wege nachdenken. Das, was Hexentum heute ist, das ist genauso wenig so ein starres System wie andere Religionen auch, die sich dem auch öffnen müssen. Und es gibt genauso Debatten im Hexentum, die einen, die sagen, nö, also für uns gibt es nach wie vor nur zwei Geschlechter und das ist so mit männlich-weiblich und die Frauen machen dies und die Männer machen das. Und genauso auch Leute, die also dieses Genderfluide, dieses vielfältige Leben, also damit experimentieren. Ich finde das total spannend. Da sind wir nicht besser, nicht schlechter. Wir sind einfach Teil der Gesellschaft und Teil auch dessen, was in der Kultur gerade passiert, ne?
Also wir nehmen mit, auch im modernen Hexentum gibt es Debatten über Geschlecht und Sexualität. Das sagt Zinmara. Sie ist freifliegende Hexe und Druidin und lebt in Berlin.